So, wollen wir anfangen? Herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die Astronomie 1. Wir hatten uns das letzte Mal mit dem interstellaren Medium beschäftigt und Kriterien herausgearbeitet, wann Sterne entstehen können. Indem eine Wolke kollabiert, und hat er das Jeans-Kriterium hergeleitet in die Jeans-Länge. Sind denn dazu noch Fragen? Jeans-Länge kann man sich besonders gut merken. Ne? Keine Fragen? Gut, dann machen wir da heute weiter. Ich hatte Ihnen ja versprochen, ich werde Ihnen ein paar Herbig-Haro-Objekte zeigen. Wir werden auch ein bisschen was dazu erklären, was das ist. Und ich habe sogar einen schönen Film gefunden über so Sternentstehungsgebiete. Das ist ja so die Gefahr für einen Dozenten, der Astrophysik unterrichtet. Also das ist echt gefährlich. Man sitzt vor dem Computer, sucht sich ein paar schöne Bilder und Animationen raus für die Vorlesung. Guckt sich die Bilder an. Ah, schön. Und dann merkt man, dass man eigentlich noch die Vorlesung vorbereiten muss. Also echt gefährlich. Also gerade für das interstellare Medium gibt es ja so tolle Sachen. Ja, also. Gut. Protosterne. So, den homologen Kollaps hatten wir ja auch schon gemacht. So, wir hatten uns ja so eine kollabierende Wolke angeschaut. Es geht um Entstehung von Protosternen geht es jetzt. Wir gucken uns jetzt an die Fragmentation der kollabierenden Wolke. Also allgemeines Bild ist, wir haben jetzt, gucken in unserer Milchstraße, sehen da alle möglichen Wolken, Dunkelwolken, die das Licht absorbieren. Das sind hauptsächlich Staubwolken, Staub- oder eben Wasserstoffwolken. Das heißt, wir haben hier so eine Wolke. Und wir nehmen hauptsächlich an, es ist eine Wasserstoffwolke, das häufigste Element im Universum und auch in unserer Milchstraße. Und dann hatten wir gesagt, jetzt ist also die Masse dieser Wolke soll jetzt größer sein als die Jeans-Masse. Und dann wissen wir, das Ding kollabiert. Wir hatten auch gesehen, wie diese Jeans-Masse sich verhält. Die Jeans-Masse ist nämlich abhängig von der Temperatur der Wolke. Die ist aber relativ klein, hatten wir gesehen, 10 bis 100 Kelvin. Und von der Dichte. Wir hatten gesehen, das geht eben proportional, diese Jeans-Masse. Geht proportional zur Temperatur hoch 3 halbe und zur anfänglichen Dichte hoch minus 1 halbe. Ja. Und dann hatten wir erstmal gesagt, gut, Temperatureffekte vernachlässigen wir. Heizt sich erstmal nicht so auf, kühlt sich durch Abstrahlung. Aber wenn ich jetzt das betrachte und sage, das kollabiert, dann wird die Dichte der Wolke natürlich größer. Ich habe also hier eine anfangsmittlere Dichte, Rho 0. Und dann habe ich jetzt hier eine mittlere Dichte, die ist natürlich jetzt größer als Rho 0. Das heißt natürlich, die Jeans-Masse wird kleiner. Und daraus folgt M-Jeans in diesem Fall, Strich, sagen wir mal, oder ja, sagen wir Strich, ist vielleicht besser, die ist jetzt kleiner als die anfängliche Jeans-Masse. Aber wir haben natürlich immer noch die gleiche Masse drin. In dieser Gaswolke, die kollabiert. Ja. Das heißt, was jetzt also lokal passiert ist, dass ich also jetzt eine Jeans-Masse habe, die jetzt zum Beispiel nur noch so groß ist. Also das hier außen wäre die erste Jeans-Masse, die kollabiert ist. Und hier innen habe ich eine Region, das entspricht dieser gestrichenen Jeans-Masse. Ja, eine kleinere Masse. Das heißt also jetzt innerhalb eines kleinen Bereiches dieser fragmentierenden kollabierenden Wolke habe ich jetzt plötzlich das Jeans-Kriterium wieder erfüllt und das kann jetzt kollabieren. Das heißt, was also passiert, ist, dass aus dieser einzigen riesigen Wolke nicht am Ende dann ein Stern übrig bleibt, sondern ganz viele Fragmentationen. Also das geht dann so weiter. Gell? Die Dichte wird dann natürlich viel schneller, viel größer als bei der anderen Dichte. Gell? Wir haben gesehen, dass die freie Fallzeit, die ja so ein Maß ist für den Kollaps dieser Wolke, das geht ja im freien Fall, umgekehrt proportional ist zur Masse. Das heißt, diese freie Fallzeit, die wird auch immer kürzer, es geht immer schneller. Während also diese große Wolke langsam kollabiert und jetzt hier diese kleine Wolke dann mit einer höheren lokalen Dichte, wird er dann schneller kollabieren. Und es geht immer schneller und schneller. Also das ist so ein Prozess, der läuft uns weg. Und das heißt, ich habe dann also plötzlich in dieser großen Wolke, die kollabiert, jetzt viele kleine Gebiete. Und im Prinzip könnte ich jetzt innerhalb dieser Gebiete nochmal kleine Gebiete haben, die kollabieren. Ja? Und so weiter und so weiter. Also ich kriege dann einzelne Fragmente heraus, die kollabieren und eben nicht einen Stern. Ja, das heißt, ich kriege jetzt, selbst wenn ich also jetzt mit 1000 Sonnenmassen starte, kriege ich eben nicht einen riesen Klops mit 1000 Sonnenmassen, sondern kriege eben viele kleine Sterne. Und das geht jetzt ad infinitum, könnte das natürlich jetzt so weitergehen. Dann werden daraus eben 0,1 Sonnenmassen, 0,01 Sonnenmassen und dann Jupitergröße. Das hört ja gar nicht auf. Also das geht ja immer schneller. Also wir können gar keine großen Sterne mit diesem Prozess herstellen, wäre die Schlussfolgerung. Also irgendwas stimmt da noch nicht, denn wenn wir die Beobachtung machen vom interstellaren Medium, ich habe Ihnen die Bilder gezeigt, da gibt es Sterne und die sind deutlich größer als Jupiter. Wir wissen, Jupiter kann eben nicht brennen. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Also irgendwas fehlt da noch, irgendwas haben wir da nicht bedacht. Was haben wir da nicht bedacht? Irgendeine Idee? Wie können wir das Ganze retten? Wo hört das auf? Bei welcher Größe? Also wir brauchen jetzt irgendwie eine andere Bedingung, die uns sagt, ab dieser Masse fragmentiert es nicht mehr. Ja?
Sobald der Druck des Stoffes, der Wasserstoffwolke nicht mehr zu vernachlässigen ist?
Genau. Ja, also wir haben keinen freien Fall mehr, der Druck ist nicht mehr zu vernachlässigen. Das heißt, wir haben also jetzt einen Druck, und wo kommt der her? Natürlich durch die Temperatur. Und die haben wir ja gesagt, die soll erstmal einigermaßen konstant bleiben. Die steigt natürlich irgendwann an, denn irgendwann muss das Wasserstoffgas ja auch zünden. Das heißt, wir müssen irgendwo mal ein paar tausend Kelvin erreichen, um Wasserstoffgas zu zünden. Und dann haben wir natürlich einen Gegendruck und haben dann das andere Extrem, dass wir eben dann einen adiabatischen Prozess haben. Also, Fragmentation stoppt durch Aufheizen. Fragmentation stoppt durch Aufheizen. Ja, wir haben natürlich einen Energiegewinn aus der Gravitationsenergie, die erhitzt die Gaswolke und das andere Extrem ist eben, dass wir die Energie eben nicht loswerden. In dem Fall kriegen wir sie sofort los. Und ein anderes Extrem wäre eben, wir kriegen sie nicht los und das nennt man adiabatischen Prozess. Also haben wir hier einen adiabatischen Kollaps. Wird also keine Energie kann nach außen abgeführt werden. Adiabatischer Kollaps. So, und das passiert natürlich nur, wenn wir dann eine genügend hohe Opazität haben, also wenn wir eine entsprechende Dichte erreicht haben oder Temperatur. Adiabatischer Kollaps bei genügend hoher, und wir wissen natürlich, was dann hier der Fachausdruck ist, bei genügend hoher Opazität. Opazität, das heißt, das Licht gelangt nicht mehr nach außen, wird optisch dick, hohe Opazitäten. Und das ist auf alle Fälle dann erreicht, wenn wir zum Beispiel dann, wenn wir Wasserstoff ionisieren, dann ist natürlich die Opazität geht dann plötzlich hoch, ne? Wenn wir geladene Teilchen dann plötzlich im System haben. Spätestens da. Also das passiert auf alle Fälle. Und dann können wir jetzt für eine Adiabate ausrechnen, wie ist da das Verhältnis von Druck und Temperatur. Da wissen wir vom idealen Gasgesetz, P ist gleich Rho Massendichte über M mal der Temperatur in natürlichen Einheiten. Und das soll nun sein eine Adiabate, K mal Rho hoch Gamma, wobei jetzt Gamma der entsprechende adiabatische Index ist. Der Polytropenkoeffizienten, genauer gesagt, der Polytropenkoeffizient. Gamma ist der Polytropenkoeffizient. Und K ist eine Konstante. Wir haben also jetzt hier eine Polytrope. Gut, das heißt, wie geht die Temperatur mit der Dichte? In dem Fall heißt es einfach, die Temperatur, ich bringe das Rho auf die andere Seite, die Temperatur muss sein proportional zu Rho hoch Gamma minus 1. Das heißt, ich brauche also so einen Polytropenkoeffizienten, der Größe 1 ist, dann wird die Temperatur ansteigen mit der Dichte. Und für alle vorkommenden Materialien, die wir so kennen, für die man also so eine Polytropengleichung aufstellen kann, ist Gamma immer größer als 1. So, was heißt es für die Jeansmasse? Jetzt können wir das hier oben einsetzen. Die Jeansmasse ist ja proportional zu T hoch 3 halbe über Wurzel Rho. Setzen wir das mal ein. Also folgt daraus für die Jeansmasse, ist dann proportional zu T hoch 3 halbe, also Rho hoch 3 halbe Gamma minus 1 minus 1 halb. Ja? Das heißt, das ist jetzt proportional zu Rho hoch 3 Gamma minus 4 durch 2. Sie erkennen da wieder, ich meine, wir haben ja mal die Chandrasekhar-Grenzmasse diskutiert, das jetzt nur mal. Erkennen Sie da wahrscheinlich wieder, oder? Hatten wir da diskutiert, da hatten wir eine ähnliche Gleichung dastehen, nicht für die Jeansmasse, sondern für die Maximalmasse, jetzt für Polytropen allgemein im hydrostatischen Gleichgewicht. Da hatten wir die Gleichung so ähnlich auch dastehen, da hatten wir jetzt nicht Rho dastehen, was so ein Maß ist für die mittlere Dichte, sondern wir hatten Rho C dastehen, also die Dichte im Zentrum unseres kompakten Objektes, im weißen Zwerg. Und wenn wir jetzt ein relativistisches Elektronengas einsetzen, dann ist Gamma gleich 4 Drittel. Und da sehen Sie, was hier passiert, wenn Gamma gleich 4 Drittel ist. Gamma gleich 4 Drittel, das geht wie Rho hoch 0, das ist unabhängig von der Zentraldichte oder von der Dichte. Das genau ist die Chandrasekhar-Grenzmasse. Da kriegen Sie aus der Lösung der Lehn-Empton-Gleichung, Sie erinnern sich vielleicht, war vor ein paar Wochen, kriegt man genau diese Relation heraus und kriegt dann eben die Chandrasekhar-Grenzmasse heraus. Jetzt für unseren Fall haben wir eben kein ultrarelativistisches Elektronengas wie im weißen Zwerg, sondern haben nicht relativistisches normales atomares Gas erstmal vorliegen. Und da haben wir auch schon besprochen, als wir Polytropen besprochen haben, da ist eben der Index Gamma 5 Drittel. Also atomares Gas oder atomarer Wasserstoff. Gas, in dem Fall haben wir also hier Wasserstoff, da ist das Gamma gleich 5 Drittel. Das heißt, die Jeansmasse ist eben nicht konstant, sondern ist dann proportional zur Wurzel aus Rho. Aha, proportional zur Wurzel aus Rho haben wir auf einmal hier eine Abhängigkeit, ja? Und vorher hatten wir gesagt, es geht wie 1 über Wurzel Rho. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Jeansmasse angucke Und ich könnte jetzt also das Ganze auftragen, im Prinzip als Funktion der Zeit oder im Prinzip als Funktion der Dichte. Dann sehe ich erst, es geht wie 1 über Rho. Wenn ich die Temperatur konstant lasse, geht es erstmal runter. Und dann geht es hoch wie Wurzel Rho. Also skizzenhaft anmalen, die Jeansmasse als Funktion der Dichte. Der Dichte Rho. Ja, ich fange also an bei kleinen Dichten. Dann sehe ich, die Jeansmasse geht runter, wie 1 über Wurzel Rho. Ja. Habe ich also hier den Bereich, hier ist also T ungefähr konstant. Das ist die normale Jeansmasse. Und dann habe ich hier einen Bereich, der geht wie Wurzel Rho hoch, also so. Ja, das ist also hier die adiabatische Prozess. Ja, also T steigt. T steigt nun an, und zwar in dem Maße, dass keine Photonen mehr rauskommen können. Das heißt, das kann ich wunderbar verbinden. Das heißt, ich kriege jeans hier eine minimale Jeansmasse heraus. M Jeans am Minimum. Ja? Bei irgendeiner charakteristischen Dichte. Ja, Frage dazu?
Würde Frage jetzt in der Wurzelfunktion, würde es nicht massengekrümmt sein? Ja. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Da bin ich
gerade dran. Ach so, ja. Haben Sie recht. Hier meinen Sie, ne? So besser? Ja. Ja? Stimmt. So, aber das ist mir auch egal. Ich brauche nur das Minimum. Eigentlich ist es mir egal. Mir geht es nur um das Minimum. Und dass es also irgendwo hier ein Minimum geben muss, wo eben wir dann im Prinzip ein quasi hydrostatisches Gleichgewicht haben und wir eine Balance haben eben zwischen dem Druck, dem hydrostatischen Druck und der Gravitationskraft, die von außen wirkt. Das ist ja im Prinzip auch die Maßgabe, die hier zu dieser Gleichung, wie wir hier zu dieser Gleichung kamen. Das war ja genau die Balance zwischen Gravitationskraft und jetzt in dem Fall für den freien Fall. Und hier ist die Balance dann zwischen der Gravitationskraft und dem hydrostatischen Druck. So, ja, da ging nur die kinetische Energie ein, ja, mit dem, darüber kam das T rein. Gut, wunderbar. Also wir haben eine Lösung des Problems gefunden. Das Ganze erhitzt sich und damit steigt die Jeansmasse wieder an. Und das ist ein relativ allgemeines Verhalten für nicht-relativistische Gase, wenn wir eben ein Adiabatenverhalten haben, dass eben die Jeansmasse dann wieder ansteigt. Und jetzt können wir diese Minimal-Jeansmasse ausrechnen. Das heißt, wann im Prinzip erreicht die frei werdende Energie die maximal abstrahlbare Energie, und das genau ist unser Kriterium, dass wir dann anfangen müssten, mit Adiabatengleichung zu arbeiten. Also diesen Übergang haben hier von dem Verhalten, wo die Temperatur konstant ist, zu einem Verhalten, wo die Temperatur ansteigt. Und das ist genau der Punkt dann, wo eben dann auch die minimale Jeansmasse vorliegt. Also die Frage ist jetzt, wann erreicht die frei werdende Energie die maximal abstrahlbare. Ja, die Frage ist einfach die, wir haben vorher immer angenommen, wenn diese Wolke kollabiert, haben wir irgendeine Temperatur und dann kollabiert die Wolke und haben eben gesagt, die Temperatur ist, obwohl wir Gravitationsenergie gewinnen, bleibt die konstant, das heißt, wir strahlen hier ab. Und dann muss eben diese Energie, die abgestrahlt wird, hier, also E in den Photonen, die abgestrahlt wird, das muss jetzt in Balance sein zu dem Gravitationspotenzial U, was eben diese Energie liefert. Ja. Und irgendwann klappt es eben nicht mehr und dann bleibt das Ganze eben stecken. Hier, die Photonen bleiben also hier drin stecken. Es kann nicht mehr genug abgestrahlt werden und das T steigt dann. Ja. Und wir können eben hier nur wenig abstrahlen. Also hier wäre dann der Gewinn durch die Gravitationskraft wäre eben dann größer als die Energie der Photonen, die wir abstrahlen können. Zum einen hängt natürlich die abgestrahlte Energie, wissen Sie, die Luminosität. Wie viel Energie kann ich denn abstrahlen maximal? Abgestrahlte Energie pro Zeit ist die? Was? Leuchtkraft oder Luminosität, genau. Leuchtkraft. Also die Leuchtkraft von der Strahlung, abgestrahlte Energie und im Idealfall ist die gegeben durch die maximal abstrahlbare Energie, die ich haben kann. Ich brauche einen idealen Strahler. Ja, da hinten. Ja, danke schön. Ein idealer Strahler, das heißt, wir haben Stefan-Boltzmann-Gesetz 4πr², also Größe der Wolke, mal der Stefan-Boltzmann-Konstante, mal der Temperatur hoch 4. Ja, Sie erinnern sich hoffentlich. Spätestens in der Klausur sollten Sie sich daran erinnern. Das sind relativ fundamentale Gleichungen, die wir immer wieder benutzen. Übrigens, diese Diskussion, die wir hier machen, mit diesen kollabierenden Wolken und dieses Verhältnis zwischen Gewinn an Gravitationskraft und Abstrahlung und Opazitäten, genau die gleiche Diskussion werden wir führen, wenn wir uns angucken, wie Galaxien entstehen. Das ist genau das Gleiche, halt jetzt nicht mit einer Sonnenmasse oder 10 Sonnenmassen, sondern mit 10 hoch 11 Sonnenmassen. Aber die charakteristische Skala 10 hoch 11 Sonnenmassen für Galaxien kommt genau wieder aus dieser Balance heraus, wenn wir da wieder entdecken. Und hier kriegen wir das eben jetzt auch heraus, was die minimale Jeansmasse ist. Die muss natürlich im Bereich liegen, wo wir sie erwarten würden. Wo würden wir denn die minimale Jeansmasse erwarten?
Da, wo der Stern zündet.
Ja. Aber wir wollen ja alle Sterne, die wir beobachten, damit herauskriegen. Also die Frage ist, was ist die minimalste Masse, die eine Sonne haben kann? Wer weiß das noch? Die minimalste Masse, die ein Stern haben kann.
Sie wollen? Die minimalste weiß ich jetzt nicht, aber man guckt sich halt die kleinsten Sterne an, das sind wahrscheinlich dann die roten Zwerge, oder?
Ja, die kleinsten Sterne, genau. Hatten wir das nicht diskutiert? Wo die untere ganz unten, genau, ja. Ja, so bei 3000 Kelvin, die roten Zwerge, genau. Ja, weiß noch jemand, wie viele Sonnenmassen das sind? Bitte? 0,08 Sonnenmassen, genau. Also 0,08 Sonnenmassen, so viel Masse brauchen wir, dann kann Wasserstoff zünden. Unten drunter kann es nicht zünden. Was haben wir dann?
Jupiter.
Fast. Ist auch eine interessante Geschichte, die wir dann im nächsten Kapitel diskutieren werden. Eben nicht Jupiter, man findet noch eine Zwischenklasse. Es gibt eine Zwischenklasse zwischen Jupiter und den Sternen, die mit Wasserstoff brennen.
Ja?
Bitte? Hervorragend, ja, braune Zwerge. Also man hat das postuliert aus Rechnungen über Stern, nicht nur Sternentstehung, sondern Sternentwicklung, dass es diese Klasse geben muss, braune Zwerge, die schwerer sind als Jupiter und nicht schwer genug sind, um stabiles Wasserstoffbrennen zu machen. Und die hat man dann erst Mitte der 90er mit dem Hubble Space Telescope wirklich entdecken können, weil die so lichtschwach sind, die leuchten nur so ein bisschen. Waren aber sogar Kandidaten für dunkle Materie, mal die braunen Zwerge. Und dann erst mit Hubble konnte man feststellen, wie viele braune Zwerge gibt es in der Galaxis. In der Milchstraße hat sich Kugelsternhaufen angeschaut und hat gesehen, da gibt es welche, aber es sind nicht genug. Also braune Zwerge sind zwar relativ dunkel, aber reichen nicht aus, um die dunkle Materie zu erklären. Gut, lange Rede. Jetzt geht es hier weiter mit unserem Kollaps der Wasserstoffwolke. Jetzt brauchen wir noch die frei werdende Energie. Also die frei werdende Energie, die frei wird. Und zwar ist das der Energieunterschied aus der Gravitation über eine Zeitskala, also Energie pro Zeit. Und dann nehmen wir jetzt hier die Zeit aus dem freien Fall. FF, ja. und setzen, machen da also eine Abschätzung. Im Prinzip ist das eine Abschätzung. Und die frei werdende Gravitationsenergie ist wie groß? War die nochmal? Wer weiß es noch vom letzten Mal?
Proportional zu m Quadrat.
Ja, proportional zu m Quadrat. Und normalerweise würde man sagen 3 Fünftel g m Quadrat, in dem Fall die Jeansmaße zum Quadrat, gell? Über die Jeanslänge. Aber Sie erinnern sich hoffentlich an das Virialtheorem, das eben besagt, 2k plus u ist gleich 0. Das heißt, von dem, was ich also umsetze, geht nur die Hälfte der Gravitationsenergie geht in die kinetische Energie ein, also sind das 3 Zehntel. Ja, der Rest wird abgestrahlt, 50-50. Und der freie Fall, der geht wie 1 über Rho, und genau hatten wir herausgefunden, das geht wie 3 Pi über 32, das hatten wir explizit hergeleitet, das letzte Mal über Rho hoch 1/2. Und zwar wäre das in dem Fall die anfängliche Dichte. Also deswegen mache ich hier einen Index 0 dran, Rho 0, wenn also die Wolke anfänglich kollabiert. So, wir brauchen eigentlich nur die Proportionalitäten. Die anderen Zahlen von der Größenordnung 1 vernachlässigen wir, um einfach nur mal einen Zusammenhang zu sehen, was da ungefähr herauskommt. Das heißt, das geht jetzt hier g über Wurzel g, es geht also wie ich kriege insgesamt ein G3 halbe heraus, mal der Jeansmasse über den Radius der Wolke hoch 5 halbe. Also Sie müssen jetzt hier auch noch die Jeanslänge einsetzen. Die hatten wir das letzte Mal auch hingeschrieben. Dann kriegen Sie nochmal ein G raus. Und beziehungsweise hier die Dichte umschreiben in M über R hoch 3. Worum geht's? M über R hoch 3, die Dichte umschreiben. Dann kriegt man das hier heraus. Mit dem G komme ich noch nicht hin. Hoch und halb, würde ich hier auch halb rein. Gut, also die Frage ist jetzt, wann ist L frei gleich L Strahlung? Und dann setze ich das ein, dann ist G hoch 3 halbe, Jeansmasse über Jeanslänge hoch 5 halbe, soll dann ungefähr sein, die Jeanslänge zum Quadrat mal Stefan Boltzmann Gesetz Sigma mal T hoch 4. Das heißt, man kriegt hier heraus, die Jeansmasse hoch 5 halbe sollte sein G hoch minus 3 halbe, Jeanslänge hoch 9 halbe mal Sigma mal T hoch 4. So, und dann müssen wir die Jeanslänge jetzt noch einsetzen, und zwar mit folgendem Ausdruck. Die Jeanslänge ist ungefähr G mal der Jeansmasse mal der Masse vom Wasserstoff über T. Dann kriegen wir da heraus, dass die Jeansmasse ungefähr sein sollte G hoch minus 3 halbe. T hoch 1 Viertel, Masse vom Wasserstoff hoch minus 9 Viertel. Gut, das können Sie nochmal nachrechnen, genau, dass das alles richtig gerechnet wurde. Wichtig ist jetzt das Endergebnis. Also ich zeige Ihnen dann nur die Wege, wie Sie da hinkommen. Wichtig ist jetzt dieses Verhalten, also diese Jeansmasse, die wir dann herausbekommen, wo im Prinzip diese beiden Luminositäten gleich sind, also dieser Umknickpunkt. Das ist ja gerade die minimale Jeansmasse. Die hängt jetzt nur noch im Prinzip ab von der Temperatur, und zwar hoch 1 Viertel. Also die anfängliche Temperatur der Gaswolke. Wenn wir jetzt 10 oder 100 Kelvin einsetzen, hoch 1 Viertel, ist das weniger als ein Faktor 2. Das heißt, das ist eine relativ insensitive Größe für die Anfangsbedingungen dieser kollabierenden Gaswolke, diese minimale Jeansmasse. Also eine relativ universelle Größe. Und wenn man dann Zahlen einsetzen würde, also das ist insensitiv zu T, setzen wir mal ein, also T gleich 1000 Kelvin. Und wenn man dann alle Vorfaktoren mitnehmen würde, dann kriegt man eine Jeansmasse heraus von 0,2 Sonnenmassen. Das heißt, wir sind also wirklich in dem Bereich, wo wir vorher gesagt haben, da erwarten wir die untere Grenze, nämlich bei 0,08 wäre es dann. Also in der Tat kommen wir dann also mit diesen einfachen Abschätzungen zu einer Massenskala, die also verträglich ist mit den Beobachtungen. Also wir fragmentieren unsere Gaswolke zu immer kleineren und kleineren Sternen. Da werden auch große Sterne entstehen, aber das hört irgendwo auf bei 0,2 Sonnenmassen oder dann halt bei 0,1 Sonnenmassen. Das Ganze ist natürlich hochkomplex. Die Physik, die da eingeht, wenn man das also dann numerisch simulieren will, gibt es natürlich Zusatzeffekte, die wir hier gar nicht berücksichtigt haben. Hast du noch Fragen dazu? Also, nicht berücksichtigt. Was haben wir denn hier alles weggelassen, was da noch reinkommen könnte? Druck? Ja, im Prinzip haben wir den berücksichtigt, den Druck. Keine Quanteneffekte. Nee, brauchen wir nicht. Ich meine jetzt ganz einfach. Also jetzt in der Natur. Dann gibt es ja noch andere Sachen, die da eine Rolle spielen beim Kollaps. Ja.
Externe Kräfte?
Externe, was denn für externe Kräfte?
Sternexplosion oder sowas.
Sternexplosionen, die dann nochmal so Stoßwellen durchs Medium machen und dann Sterne produzieren. Wir werden nachher dann noch sehen. Also nachher heißt im zweiten Semester, dass Galaxienkollisionen eben dann auch Sternerzeugung generieren. Also dass dann plötzlich Galaxien, wenn die also durcheinander durchgehen, die gehen hauptsächlich durcheinander durch, werden dann deformiert, aber dann sieht man dann auch Gebiete, wo plötzlich aktiv neue Sterne produziert werden, in Gebieten, wo vorher überhaupt keine Sternaktivitäten waren. Da hinten war noch eine Meldung, Sie wollten noch was sagen? Elektrodynamik, ja. Magnetfelder, genau. Ja, Magnetfelder haben wir nicht berücksichtigt. Und was natürlich auch eine große Rolle spielt, denken Sie an Galaxien, elliptische Galaxien, Rotation. Rotation wird also dann eine große Rolle spielen, auch für die Sternentstehung. Und Sie hatten ja schon so einige Bilder gesehen, wo wir eben diese protostellaren Scheiben hatten von Hubble Space Telescope, beziehungsweise diese protoplanetaren Scheiben, Staubscheiben, wo sich dann eben Planeten rausbilden. Also Rotation ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den wir hier vernachlässigt haben. Und mit eingehen da auch die Magnetfelder. Denn die Magnetfelder, zum einen werden die dann das ionisierte Gas natürlich in bestimmte entlang der Magnetfeldlinien leiten. Das haben wir ja gesehen in der Magnetohydrodynamik. Zum anderen stellen Magnetfelder wahrscheinlich eine wichtige Ingredienz dar für die Akkretionsscheibenphysik. Also Akkretionsscheiben entstehen ja durch Rotation. Ich habe also einen Stern und der akkumuliert immer weiter Material in dieser Sternscheibe und damit verliert man ja Drehimpuls. Und wo geht der Drehimpuls hin? Wie kann man den nach außen tragen? Den kann man mit normalen Akkretionsscheiben nicht verstehen. Man braucht also andere dissipative Kräfte, die das irgendwie nach außen leiten und das kann also das Magnetfeld übernehmen. Das ist entsprechend da hier Drehimpulserhaltung wiederherstellt. Ja. So, wir haben also dann hier Scheiben. Und hier bei Magnetfeldern hat man dann das Phänomen dieser ambipolaren Diffusion, heißt es. Das heißt, da werden also die Teilchen entlang der Magnetfelder gelenkt und wir haben plötzlich Gebilde, die also plötzlich in zwei Richtungen hinausgeschickt werden. Ambipolare Diffusion. Also der Vorgang ist eben folgender, dass ich eben jetzt, selbst wenn ich keine geladenen Teilchen habe, dann, also wenn ich jetzt ein neutrales Teilchen mir angucke und ich habe ein Magnetfeld und es will jetzt senkrecht zu einer Magnetfeldlinie durchlaufen, dann sind ja an diesen Magnetfeldlinien sind diese ganzen geladenen Teilchen. Das heißt, dann stößt das Teilchen da dran, merkt also, da sind irgendwelche Teilchen, na gut, dann gehe ich in die andere Richtung. Und es ist, na gut, ich gehe in die andere Richtung, eben heißt dann, ich gehe entlang der Magnetfelder und dann ist es eben genau dieses Phänomen der ambipolaren Diffusion, die ich eben auch für Teilchen haben kann, die nicht geladen sind durch Stöße mit geladenen Teilchen, die sich an den Magnetfeldlinien befinden. So, jetzt kommen wir endlich zu Protosternen. Also, wir haben unsere kollabierende Wolke und zum Glück funktioniert alles. Wir kriegen also 0,1 Sonnenmassen heraus als Minimum. Und jetzt kommen wir zur protostellaren Entwicklung. Und kommen dann auch ganz schnell wieder auf das Hertzsprung-Russell-Diagramm zu sprechen. Protostellare Entwicklung. Protostellar heißt, wir befinden uns noch nicht im stabilen Wasserstoffbrennen. Also wir haben jetzt diese kollabierende Wolke, das ist noch nicht im Gleichgewicht, da wird noch Material akkretiert. Da fängt das Wasserstoffbrennen erstmal irgendwo an, wenn überhaupt. Und so weit, so richtig stabil ist es noch nicht. Aber wir haben also jetzt, Opazität steigt weiter an. Das heißt, was sich irgendwann herausbilden muss, ist eine Oberfläche, in der ich im Prinzip nicht mehr in den Stern hineingucken kann. Und das kennen wir von der Sonne, das ist die Photosphäre. Also es bildet sich eine Photosphäre aus. Eine Photosphäre bildet sich. Und das heißt, ich kann also jetzt mir zum Beispiel diese protostellaren Objekte angucken und kann den Radius definieren als den Radius der Photosphäre. Ein Radius der Objekte ist einfach gegeben durch die Photosphäre. Bildet sich. Eine Photosphäre bildet sich. Ja? Und wir haben hier typische Größen von einigen astronomischen Einheiten von diesen protostellaren Objekten. Also sie sind noch relativ groß und entsprechend auch diffus. Die Dichte ist entsprechend dann auch noch klein im Zentrum. Aber jetzt wird weiter Material da hinauf gegeben. Und weiter Material drauf geben heißt also Akkretion. Und die erhitzt weiterhin die Hülle des Sterns, also die Photosphäre. Und dann haben wir irgendwann eine Temperatur von 1000 Kelvin erreicht. Bei einer Temperatur von ungefähr 1000 Kelvin vaporisiert der Staub, den ich da unter Umständen noch drin habe. Das ist das eine. Das heißt, die Opazität sinkt. Wenn die Staubwolken weggehen. Und das heißt, der Radius wird kleiner. Also Radius heißt dann wiederum der Radius der Photosphäre. Das ist auch nachher wichtig, wenn wir dann Hertzsprung-Russell-Diagramm immer wieder diskutieren, wenn wir da die Temperatur auftragen und die Luminosität. Was dann da eingeht, ja, hier im Prinzip immer wieder dieses Gesetz geht da ein, Hertzsprung-Russell-Diagramm. Und was hier als R eingeht, ist immer der Radius der Photosphäre. Ja, es kann also durchaus sein, dass das ganze Objekt wesentlich weiter ausgedehnt ist oder weniger weit ausgedehnt ist. Aber das, was man beobachtet, die Luminosität, ist eben bestimmt durch den Radius der Photosphäre. Da kann es also plötzlich sein, dass wir, dass der Radius steigt und trotzdem die Luminosität sinkt. Also die Luminosität sinkt, aber der Radius steigt zum Beispiel, weil eben die Temperatur stärker abfällt mit T hoch 4 und umgekehrt. Und das ist das, ja, kommen wir dann nachher noch dazu. Opazität sinkt, der Radius wird kleiner. So, irgendwann wird der Radius den heißen Kern erreichen. Also, die Photosphäre erreicht jetzt irgendwann den heißen Kern. Heißer Kern ist da auch, wo die Dichte entsprechend noch ein bisschen größer ist. Und dieser heiße Kern, der ist im hydrostatischen Gleichgewicht. Also der Bereich dieser protostellaren Wolke, der im hydrostatischen Gleichgewicht ist. Und den sieht man dann. Ja, das heißt, genau dieser Effekt passiert jetzt. Der Radius sinkt, aber die Temperatur steigt und von daher weiß man erstmal nicht, wie das mit der Luminosität auf sich hat, was dann gewinnt. Da muss man dann also abschätzen, welche Größe dann da gewinnt. Deswegen ist es immer wieder nicht trivial zu sehen, ob die Luminosität steigt oder nicht im Hertzsprung-Russell-Diagramm. Auf alle Fälle, was jetzt hier passiert, ist, dass T sich erhöht, T steigt weiterhin an und dann passiert es endlich, also das H2, Wasserstoffgas, der molekulare Wasserstoff, den wir da meistens vorliegen haben, im Inneren von interstellaren Wasserstoffwolken, der geht über zu Wasserstoff, zu atomaren Wasserstoff. Und was jetzt einsetzt, ist das Deuteriumbrennen. Deuteriumbrennen setzt ein. Aber noch nicht das Wasserstoffbrennen. Und dieses Deuteriumbrennen ist auch das Brennen, was in braunen Zwergen funktioniert. Also die schaffen Deuteriumbrennen, was aber nicht stabil ist, aber schaffen eben nicht Wasserstoffbrennen. Und das ist die Abgrenzung zwischen braunen Zwergen und normalen Sternen. Und das Deuteriumbrennen ist jetzt folgende Reaktion, das schreibe ich hier oben nochmal hin. Ein Deuteron plus ein Proton wandelt sich um in 3 Helium plus ein Gamma. Also dieser Brennprozess findet dort statt. Und wenn Sie sich nochmal angucken, was für Brennprozesse im Inneren der Sonne stattfinden, das ist die zweite Reaktion der PP1-Kette in der Sonne. Die erste ist Proton. Proton geht über in Wasserstoff, ja, plus Neutrinos. Und die zweite ist dann diese Reaktion. Und warum läuft eher diese Reaktion ab als das Proton-Proton-Brennen? Warum fängt es erst damit an? Macht nicht gleich Proton-Proton-Brennen? Nein, hat nichts mit Abschirmung zu tun. Nee.
Gravitationswechselwirkung?
Nein, Gravitationswechselwirkung ist völlig irrelevant für diese Kernreaktion. Völlig keine Idee. Wir hatten zu diskutiert, was für Wechselwirkung dahinter stecken. Also was für eine Wechselwirkung steckt denn hinter Proton-Proton-Brennen? Da entstehen Neutrinos. Also welche Wechselwirkung ist das? Welche fundamentale Wechselwirkung? Nein, nicht die starke. Dann die schwache, ja genau. Die schwache Wechselwirkung, genau. Und schwache Wechselwirkung heißt, es dauert lange. Also das ist einfach nicht effektiv genug. Also Proton-Proton-Brennen ist die schwache Wechselwirkung. Das ist im Prinzip der Flaschenhals der PP1-Kette. Erst muss das Ganze durch Proton-Proton durch, um Deuteron zu produzieren. Und dann kann ich eben das Deuteron verbrennen und dann geht die PP1-Kette richtig los. Und hier ist es eben so, das Deuteriumbrennen bei dieser kollabierenden Wasserstoffwolke funktioniert als erstes. Und wenn die Temperatur noch weiter steigen würde, dann können wir auch Proton-Proton-Brennen machen. Aber hier haben wir kein Neutrino, das ist keine schwache Wechselwirkung. Ne? Ist natürlich hier die starke Kraft ist natürlich am Wirken, weil ich einen anderen Kern produziere. Aber ich setze halt hauptsächlich dann hier ein Photon frei. Das heißt, das ist dann ein Anzeichen für die elektromagnetische Kraft. Und die ist natürlich um Vielfaches stärker als die schwache Wechselwirkung. Und deswegen habe ich hier Deuteron-Brennen. So, meine Tafel ist voll. Ich würde vorschlagen, wir machen 5 Minuten Pause. Und dann zeige ich Ihnen ein paar Bilder. So, wollen wir weitermachen? Sehen Sie das oder soll ich noch ein Licht ausmachen? Ja, die Milchstraße. Ich mache nochmal ein Licht aus. Machen wir ganz hinten noch an. So, ich habe noch einen schönen... Wollen wir weitermachen? Ich habe noch einen schönen Film gefunden. Und zwar haben wir hier die Milchstraße, das Band der Milchstraße. Sie sehen diese dunklen Flecken, die hier drin sind in der Milchstraße. Das sind genau die Staubwolken, da hatten wir uns unterhalten. Das ist ja dann die Mischstreuung, wo eben die Opazität höher wird. Und das macht sich eben bemerkbar durch diese Dunkelwolken. Diese Dunkelwolken sind einfach nur lichtschluckende Wolken im interstellaren Medium. Das ist jetzt im sichtbaren Bereich aufgenommen. Hier sind die Sternbilder nochmal angezeigt. Wir sind im Sternbild Schütze. Hier oben ist es Serpens gewesen. Wir kommen jetzt hier in so ein Sternentstehungsgebiet hinein. Da sehen Sie halt, hier ist so eine Wolke, die leuchtet im Roten. Wir wissen ja, warum das im Rot leuchtet. Jetzt wird das Licht blau. Das ist eben die Reflexion von entstehenden Sternen, das ist ja im Blauen, das ist der Adlernebel. Und Sie kennen wahrscheinlich das Bild hier, eines der bekanntesten, auch vom Hubble Space Telescope. Und Sie sehen also hier diese Säulen, das sind diese Staubsäulen. In diesen kollabierenden Staubsäulen bilden sich die Sterne. Die sind natürlich verdeckt, die sehen wir nicht im normalen sichtbaren Licht, im Infraroten vielleicht ein bisschen eher. Aber zumindest dringt dann auch UV-Strahlung von diesen entstehenden Sternen heraus und die löst den Staub hier auf. Das sind diese hellen Streifen hier oben. Also da ist dann ionisierende Strahlung der Sterne, die also da diesen Staub aufheizt. Also deswegen wird also die Sternentstehung relativ komplex sein, weil eben irgendwo schon mal Sterne entstanden sind und die heizen dann durch ihre Strahlung auch das Medium wieder auf und dann kann da wieder was kollabieren. Und vorhin wurde auch gesagt, dass es also Supernova-Explosionen wird es natürlich auch geben. Wenn wir also dann große Sterne haben, die entwickeln sich ja viel schneller, es kommt zur Supernova-Explosion und eine Stoßwelle geht durch das interstellare Medium, die kann natürlich dann auch wieder Sternentstehung auslösen. Ja?
Eine Frage, ist das jetzt nicht auf Computer gearbeitet, das Bild, oder ist das jetzt
ist das ein
Computer PC bearbeitet,
das Bild? Nee, das ist ein Originalbild von Hubble.
So gut kann es auflösen.
Ja, ja. So gut kann es auflösen. Am Anfang waren es halt Bilder von normalen optischen Teleskopen und dann zum Schluss kamen dann jetzt die Bilder von Hubble rein. Das kann das so gut auflösen. Ich wollte noch dazu sagen, dass so Supernova-Explosionen zu Sternentstehung führen. Das haben wir wahrscheinlich auch unserer Existenz zu verdanken, denn es gibt Hinweise auf der Erde, aus der Geologie weiß man das, Untersuchung, dass vor ein paar 10.000 Jahren, dass also von kurz bevor also die Sonne entstanden ist, dass da eine Supernova-Explosion in näherer Umgebung stattgefunden hat und die hat nochmal zusätzlich anderes Material in diese protostellare Wolke gebracht, unsere Sonne. Und das sieht man heute noch in einigen Isotopenverhältnissen in der Erdkruste. Also es kann durchaus sein, dass wir entstanden sind, genau durch so eine Stoßwelle aus einer Supernova-Explosion. So. Dann wollte ich Ihnen noch andere Objekte zeigen. Das ist, glaube ich, dieses Bild, das ich Ihnen noch zeigen wollte. Wenn wir also uns so junge Sterne anschauen, gibt es also auch Aufnahmen vom Hubble Space Telescope, verschiedene Objekte. Die heißen jetzt HH30, HH34, HH47. Und das HH steht natürlich für, Sie wissen schon, erahnen es, für Herbig-Haro-Objekte, also die berühmten Herbig-Haro-Objekte, die also von den Herren Herbig und Haro entdeckt wurden, zuerst im Orionnebel. Und zwar sind es so hell leuchtende Objekte, die also mitten in diesen Staub- und Gaswolken da vorhanden waren. Und der Grund dieser hell leuchtenden Objekte, also das ist so ein Herbig-Haro-Objekt, sind Jets von entstehenden Sternen. Also wir gucken in Sternentstehungsgebiete, da entstehen diese Sterne, es bilden sich diese Rotationsscheiben aus. Die Sterne selbst werden noch verschluckt von den Staubwolken, die um die Sterne herumliegen. Aber durch die Rotation geht halt schon Materie dann senkrecht zur Scheibe hinaus in der Form von Jets. Und diese Jets wiederum, die heizen das Medium hier wieder auf und sieht man hier. Also hier sieht man sehr schön, hier irgendwo in diesem dunklen Streifen da hinten, da muss also dann der Protostern sein und hier geht der Jet hinaus. Und hier ist der Stern, glaube ich, weiter hier hinten versteckelt, den sieht man gar nicht richtig, aber diesen irregulären Jet sieht man hier sehr schön. Ja, und diese Herbig-Haro-Objekte hier. Gut, das wurde aber auch erst so richtig studierbar eben durch die hohe Auflösung vom Hubble Space Telescope. So, die anderen Bilder hatte ich ja schon gezeigt. Hier, ja. Gut, das war es dann auch schon, was ich Ihnen noch zeigen wollte. Machen wir wieder das Licht an. So, dann machen wir das hier aus. So, wir hatten also jetzt diesen protostellaren Stern diskutiert und hatten gesehen, zuerst jetzt also Deuterium brennen ein. Und wenn das eingesetzt hat, dann spricht man von der Vorhauptreihenentwicklung. Wir befinden uns also jetzt in einem Stadium, wo wir uns der Hauptreihe nähern und wir eben einen richtigen Stern haben. Das ist dann die Vorhauptreihenentwicklung. Also Bildung des Protonsterns. In der Zeit des freien Falles. Und diese Zeitskala, wenn man also so einen freien Fall hat, das nennt man die Kelvin-Helmholtz-Zeitskala. Hatten wir schon mal diskutiert, als wir die Energiequelle der Sonne uns angeschaut haben oder generell die Energiequelle von Sternen, hatten wir die Kelvin-Helmholtz-Zeitskala uns herausgearbeitet, beziehungsweise die Energie, die da freigesetzt wird, einfach nur durch Gravitation. Kelvin-Helmholtz-Zeitskala. Und diese Zeitskala, die ist überall dann, wenn irgendwas kollabiert. Und das werden wir nachher dann auch bei Sternentwicklung generell diskutieren, wenn wir von der Hauptreihe wieder weggehen und uns die Endstadien von Sternen anschauen. Dann gibt es immer wieder ein Wechselspiel zwischen Gravitation und dem Kernbrennen. Das heißt, da kommt auch wieder diese Kelvin-Helmholtz-Zeitskala hinein. Das heißt, wir haben also hier jetzt T, Kelvin-Helmholtz-Zeitskala, die entspricht gerade eben den Energiegewinn durch die Gravitation über die Luminosität. Jetzt habe ich die Gleichung für die Luminosität, wie ich sie vorhin hatte, gerade umgedreht. Und wenn ich jetzt charakteristische Luminositäten einsetze, dann findet man heraus oder eben aus numerischen Simulationen von diesen protostellaren Sternen findet man heraus, dass diese Zeitskala, die ist eben für eine Sonnenmasse, ist dann ungefähr 40 Millionen Jahre. Also das ist dann hier Kontraktion. Und die Kelvin-Helmholtz-Zeitskala für 60 Sonnenmassen, da liegen wir im Bereich von 30 Kilojahren oder 0,03 Millionen Jahren. Das ist ein M, steht für Mega. Also 40 Mega-Years, Mega-Jahre, das ist so eine übliche Abkürzung in der Astronomie, 30 Kilo-Jahre, also 30.000 Jahre. Das heißt, wir haben hier einen Faktor 1000 Unterschied. Also so ein Stern hier entsteht 1000-mal schneller als ein anderer Stern. Das heißt, wenn ich also in eine kollabierende Gaswolke hineinschaue, dann ist die Vorhersage der Theorie, das ist ja Theorie, Plancke Theorie, zuerst entstehen die großen Sterne und dann entstehen die kleinen Sterne. Also ich muss zuerst welche Farbe sehen? Welche Sterne entstehen zuerst? Was für eine Farbe haben die? Die großen Sterne sind auf der Hauptreihe. Grün. Lila. Nein. Nein, auch nicht weiß. Nein. Jetzt haben wir bald alle Farben durch. Wir nehmen Ultraviolett. Genau, also eben blaue Sterne. Und was für eine Spektralklasse sind das? Spektralklasse. OB, genau, die OB-Sterne. Die erinnern sich noch an die Harvard-Klassifikation der Sterne? OB, AFG, KM. Ja, okay. Also OB-Sterne sind eben die schwersten Sterne, die sind blau und strahlen natürlich auch im Ultravioletten. Das ist das, was ich ja vorhin gezeigt habe. Die ionisieren eben diesen Staub. Das sind also die ersten Sterne, die entstehen. OB-Sterne entstehen zuerst. OB-Sterne entstehen zuerst. Und zwar viel schneller. Ja. Also wahrscheinlich gehen die dann sofort in der Supernova-Explosion hoch, bevor überhaupt die anderen Sterne entstehen. Das werden wir dann nahe diskutieren. Die Zeitskala, die Lebensdauer von so blauen Sternen ist nämlich auch extrem kurz gegenüber den anderen Sternen. Das heißt, die blauen Sterne entstehen, machen eine Supernova-Explosion und dann kommen die anderen kleinen Sterne hinterher und produzieren sich. Ja.
Dann könnte es sein, dass aus so einer großen Wasserstoffwolke auch direkt schon gleich ein Neutronenstern
direkten Neutronenstern, nee, das geht nicht.
Geht überhaupt nicht?
Nee, das geht nicht. Weil ich eben dieses Kernbrennen habe, das hält den Stern aufrecht. Und erst wenn das Kernbrennen vorüber ist, dann kann er weiter kollabieren. Wenn also diese Energiequelle versiegt, dann gewinnt die Gravitation. Und dann müssen eben andere Kräfte her, um so einen Stern zu stabilisieren. Also Sterne werden stabilisiert durch einen thermischen Druck und die Energie kommt aus Kernbrennen und weiße Zwerge werden stabilisiert, genauso wie Neutronensterne. Nee, weiße Zwerge werden stabilisiert durch... Durch was werden die stabilisiert? Ja? Fermi-Druck, genau. Also durch einen Fermi-Druck, eine Art des Elektronengas, ein Quantendruck hält also einen weißen Zwerg stabil. Und Neutronensterne, würde man auch sagen, Fermi-Druck, da kommt noch was anderes ins Spiel. Pauli-Prinzip, genau. Bei Neutronensterne gibt es auch einen Fermi-Druck, aber zusätzlich hat man dann noch die Kernkraft. Die repulsive Kernkraft, die sagt, weiter lasse ich mich nicht zusammendrücken und dann hier hört es jetzt auf. Ja, das ist dann eben bei Kerndichte. Also so ein Neutronenstern hat eben die Dichte, die man im Atomkern hat. Also ein Neutronenstern ist ein riesen Atomkern. Der wird dadurch stabilisiert. Ja, und wenn das auch nicht mehr reicht, dann habe ich ein schwarzes Loch. Gut, aber davon dann mehr im übernächsten Kapitel. So, diese Sterne, die am Anfang entstehen, auf dieser Kelvin-Helmholtz-Zeitskala durch die Kontraktion, also durch die Gravitation. Ah, mal so. Die wandern entlang einer Linie und diese Linie heißt die Hayashi-Linie. Nach Herrn Hayashi benannt, der diese Linie berechnet hat. Und zwar ist es wirklich eine Linie im Hertzsprung-Russell-Diagramm. Also eine Linie im Hertzsprung-Russell-Diagramm. Hertzsprung. Russell-Diagramm. Ich schreibe es nochmal aus. Im Folgenden werde ich dann wieder die Abkürzung nehmen, HRD. Das ist die gleiche Abkürzung im Englischen. Wenn Sie sich also mit englischen Kollegen unterhalten, können Sie auch sagen HRD. Das verstehen Sie dann auch. Also, was passiert bei der Hayashi-Linie? Folgendes. Wir haben jetzt eine höhere Temperatur. Das kollabiert immer weiter, wir kriegen immer mehr Gravitationsenergie und die Temperatur steigt und steigt im Kern. Das Deuteriumbrennen liefert auch was dazu, aber nicht so viel. Also die Hauptenergiequelle in dem Fall ist immer noch die Gravitationsenergie. Also Temperatur steigt, höhere Temperaturen durch die Kontraktion. Und was dann eben passiert durch die höheren Temperaturen, habe ich eben auch einen Strahlungsdruck. Und in der Hülle passiert nun Folgendes, dass ich da jetzt in diesen, Sie erinnern sich vielleicht noch an das Diagramm für die Opazitäten als Funktion der Temperatur. Die gehen nämlich irgendwann hoch. Wenn ich also irgendwo jetzt immer mehr Möglichkeit habe, irgendwelche Moleküle anzuregen, dann wird das Photon gestoppt. Also ich habe jetzt bei einer gewissen Temperatur ganz, ganz viele Möglichkeiten, Moleküle anzuregen oder Atome anzuregen, Niveaus. Und deswegen steigt die Opazität. Also Opazität steigt. Und bei Sternen ist noch eine Besonderheit. Dann in den äußeren Hüllen entsteht dann durch frei werdende Elektronen H-Ionen. Opazität wird dann im Endeffekt bestimmt durch H-Ionen in den äußeren Hüllen. In äußeren Hüllen. Und das sind nun geladene Teilchen, das heißt, da streut ein Photon wunderbar dran. Die Opazität geht also Größenordnung hoch und das Photon kommt gar nicht mehr raus. Und das heißt, ich kann durch Strahlung kann ich jetzt nicht mehr Energie nach außen transportieren. Das heißt, ich kriege also jetzt einen ganz scharfen Temperaturgradienten. Aha, jetzt müssen wir Ihnen die Alarmglocken aufgehen. Hoher Temperaturgradient, hohe Opazitäten. Ich kann keine Strahlung mehr nach außen transportieren, weil diese H-Ionen in der Hülle sind. Was muss ich dann machen? Wie kriege ich dann die Energie nach draußen? Schwarzschild-Kriterium, genau, Sie wissen es dahin, ja? Genau, Konvektion. Also Konvektion setzt dann ein in den äußeren Hüllen und die transportiert jetzt die Energie nach außen. Also Konvektion. Also die äußeren Hüllen fangen an zu blubbern sozusagen. Also jetzt geht es da außen ab, so wie bei unserer Sonne auch. Die heißen Blasen steigen da auf und dadurch wird also dann Energie weitergeleitet aus dem Kern, aus dem heißen Kern. Und wenn nun diese Konvektionszone immer weiter nach innen geht, bis zum Kern, das ist also das maximal Mögliche, was ich haben kann. Also wenn der Kern voll konvektiv ist, dann erreiche ich diese Hayashi-Linie. Also Sterne entlang der Hayashi-Linie sind voll konvektive Sterne. Also voll konvektive Sterne. Also Konvektion bis zum Kern. Das genau ist eben diese Hayashi-Linie. Das ist also eine Linie im Hertzsprung-Russell-Diagramm, wo diese Sterne liegen müssen. Das ist dann eine universelle Größe, universell. Ne? Ich habe das im Prinzip ganz genau festgelegt, die Physik. Ich bestimme also die Temperatur und die Eigenschaften der Sterne so, dass die voll konvektiv sind. Und dann ist das eine Kombination eben aus Luminosität und Radius oder Temperatur im Hertzsprung-Russell-Diagramm. Wenn ich einen langsamen Kollaps habe, dann ist es so, dass die Luminosität sinkt, obwohl die Temperatur im Kern steigt. Und das liegt eben daran, dass der Radius abfällt, wenn ich also einen langsamen Kollaps habe. Luminosität sinkt, da der Radius kleiner wird beim langsamen Kollaps. Beim langsamen Kollaps. Das ist immer, wie gesagt, der Radius der Photosphäre. Also diese Linie im Hertzsprung-Russell-Diagramm ist eben dann eine relativ scharfe Linie, wenn ich das mal aufzeichne, die abfällt, nach unten abfällt. Das sieht dann also so aus, diese Linie. Ich habe also hier die Temperatur aufgetragen. Sie erinnern sich, dass dann aus historischen Gründen die Temperatur andersherum aufgetragen wird. Ja, wir fangen also hier an mit einem 3000 Kelvin, gehen hoch bis 50.000 Kelvin für die OB-Sterne und tragen hier die Luminosität auf. Und dann ist diese Hayashi-Linie, die läuft irgendwo hier entlang. So ziemlich am rechten Ende. Und es sollte auch so sein, dass die am rechten Ende ist. Im Prinzip ist diese Hayashi-Linie auch eine Grenzlinie. Denn mehr als vollkonvektiv geht nicht. Das ist die effektivste Methode, um Energie zu transportieren. Das heißt, hier in dieser Zone, das ist die verbotene Zone. Hier haben wir also die Hayashi-Linie. Und hier überall, das ist im Prinzip dann hier überall die verbotene Zone, ne? Links von dieser Linie. Verbotene Zone, denn mehr als voll konvektiv geht nicht. Das heißt, die Sterne können also maximal, wenn die, egal was die hier machen in ihrer Sternentwicklung, die können maximal bis auf diese Hayashi-Linie wandern. Und dann können sie da nach oben steigen oder nach unten steigen. In unserem Fall machen wir einen Kollaps. Das heißt, wir steigen also hier nach unten, weil der Radius eben fällt. Obwohl die Kerntemperatur steigt, aber der Radius fällt schneller, also sinkt die Luminosität. Sie sehen also hier an dem Diagramm, dass die Temperatur so leicht steigt in den Höhlen. Steigt leicht, aber nur geringfügig. Also der Haupteffekt ist, dass der Radius abfällt. So, das war die Hayashi-Linie, es ist also eine Grenzlinie. Eine Grenzlinie im Hertzsprung-Russell-Diagramm. schlecht gezeichnet. Hm? Ja. Ja, ich mache das nochmal anders, das gefällt mir nicht. Also Hayashi-Linie. Und da ist die verbotene Zone. Und die verbotene Zone ist natürlich rot. Ja. Es geht nichts um ein gutes Bild, das Sie sich einprägen können. Ja. In der Vorlesung Hayashi-Linie brauchen Sie nur an dieses Bild zu denken, dann haben Sie es sofort parat. So. Gucken wir uns jetzt die weitere Entwicklung an für eine Sonnenmasse. Wir haben also irgendwo hier. Hier können natürlich Sterne sein, die nicht im hydrostatischen Gleichgewicht sind. Also diese Wolke, die nicht im Gleichgewicht ist, da ist ja das alles im Prinzip nicht so richtig wohl definiert. Die wandern auf diese Hayashi-Linie voll konvektiv und dann kollabieren wir hier entlang. Und irgendwo hier kommt ja die Hauptreihe. Ne? Also irgendwo trifft diese Hayashi-Linie natürlich die Hauptreihe. Die Hauptreihe, wo die ganzen Sterne hauptsächlich liegen. Ne? Das ist hier so ein Bereich. Also gucken wir uns die Entwicklung an für eine Sonnenmasse. Für m gleich eine Sonnenmasse. Wie das weitergeht. Also wir starten. Wenn wir das im Computer simulieren wollen, starten wir an der Hayashi-Linie. Start an Hayashi-Linie. Irgendwo muss diese kollabierende Wolke ja durch diese Grenzkurve durchgehen. Die kommt ja von ganz kleinen Temperaturen und muss dann irgendwann durch die Hayashi-Linie durch. Also T steigt, T im Kern steigt, noch weiter. Irgendwann steigt die Temperatur jetzt so sehr, dass wir über diesen Huppel sind, wo wir also die maximale Opazität erreichen, dann sinkt die Opazität wieder. Ja, dann haben wir irgendwann alles ionisiert, dann haben wir nur noch Elektronenstreuung und Elektronenstreuung, Protonenstreuung ist eigentlich ein sehr kleiner Wirkungsquerschnitt. Das heißt, die Opazität fällt auf einmal dann wieder. In dem Fall, das hört sich jetzt widersprüchlich an, aber das heißt im Prinzip, dass die Kerntemperatur eine kritische Temperatur erreicht hat, eben die von Ionisation. Und dann sinkt die Opazität wieder. Also die sinkt nun. Steigt genug, müssen wir sagen, steigt genug an, sodass die Opazität wieder sinkt. Und dann wird der Kern, kann dann wieder radiativ werden. Und radiativ meine ich eben, es ist eben nicht mehr konvektiv. Ich weiß gar nicht, ob es das im Duden überhaupt gibt, das Wort. Aber man weiß sofort, was damit gemeint ist. Ja, also die Energietransport geht über Strahlung. Und dann steigt L wieder. Die Luminosität steigt. Ja, Luminosität steigt, das muss auch hier irgendwann erfolgen. Das wird dann hier eben hier hochgehen. Das heißt, die Luminosität muss irgendwann zwangsläufig nach oben gehen und steigen. Und dann setzt stabiles Wasserstoffbrennen ein. Wenn die Temperatur im Kern groß genug ist. Und dann, wenn wir stabiles Wasserstoffbrennen erreicht haben, dann haben wir die Hauptreihe erreicht. Und wir können nun einen Zeitpunkt 0 definieren, Zeitpunkt 0, wann stabiles Wasserstoffbrennen erreicht wird, auf der Hauptreihe. Und die Masse, die man dabei hat, die nennt man die Zams-Masse. Zams-Masse, das ist die Masse, also die wir haben, wenn wir die Hauptreihe und stabiles, wenn wir die Hauptreihe erreicht haben und stabiles Wasserstoffbrennen. Das heißt, Zero H Main Sequence. Zero H Main Sequence ist Sams. Also das ist der Zeitpunkt 0, da ist der Stern jetzt geboren, davor hatten wir einen Protostern, da haben wir die Geburt des Sternes, wenn er die Hauptreihe erreicht hat, deswegen Zero Age Main Sequence, also die Zamsmasse. Wenn wir also dann nachher Sternentwicklung diskutieren, dann nehmen wir immer eine Zamsmasse an und von dieser Zamsmasse aus berechnen wir dann alle Konturen und Entwicklung durch Hertzsprung-Russell-Diagramm. Das ist also die entscheidende Größe als Input, was dann nachher im Endeffekt herauskommt. Also die Zamsmasse nach dem Vogt-Russell-Theorem mit der Zusammensetzung definiert uns eine eindeutige Trajektorie im Hertzsprung-Russell-Diagramm und damit auch ein eindeutiges Ende der Sterne, eine eindeutige Leiche, die nachher herauskommt. Die klassifiziert uns dann also, ob wir einen weißen Zwerg bekommen, einen Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. So, wir hatten schon gesagt, wenn also die Masse kleiner ist als ungefähr 0,08 Sonnenmassen, dann erreichen wir nie stabiles Wasserstoffbrennen. Kein stabiles Wasserstoffbrennen. Kein Wasserstoffbrennen. Und das ist die Domäne der braunen Zwerge. Und der Massenbereich dieser braunen Zwerge, der liegt also ungefähr bei 10 bis 80 Jupitermassen, also 0,01 bis 0,08 Sonnenmassen, ist der Bereich von braunen Zwergen. Das heißt, also Planeten bis zur zehnfachen Masse des Jupiter soll es noch geben. Alles, was darüber ist, ist dann schon ein brauner Zwerg. Der macht dann immer noch dieses Deuteriumbrennen. Der pluppert so ein bisschen vor sich hin, aber instabil. Und das hatte ich vorhin schon gesagt, erst 1995 hat man also wirklich diese braunen Zwerge entdeckt, die also von Theoretikern vorhergesagt wurde, durch das Hubble Space Telescope.
Wann wurden die vorhergesagt? In den 30ern?
Ja, also die ersten richtigen Rechnungen sind in den 60er Jahren entstanden zur Sternentwicklung. Also ich vermute mal, in den 60er, 70er Jahren hat man dann schon entdeckt, dass da irgendwo eine Grenze sein muss. So, das ist also für eine Sonnenmasse. Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt mehr als eine Sonnenmasse, die brennen schneller und früher. Und da ist es so, dass die eben dann auch schneller die Hayashi-Linie verlassen. Also verlassen Hayashi-Linie früher. Linie, sagen wir, eher. Das heißt, die knicken dann auch früher ab, was ja auch sein muss. Und wenn die also von der Hayashi-Linie herunterkommen, hier unten haben wir eben dann die Grenzmasse hier. 0,01, dann unsere Sonne ist dann irgendwo hier, geht dann also hier irgendwie so rüber, die Entwicklung. Und wenn wir schwere Sterne haben, dann knicken die vorher ab und gehen relativ gerade hier rüber dann zur Hauptreihe. Und erreichen die. Und das geht aber relativ schnell, hatten wir ja gesehen, was für Zeitskalen wir da hatten. Die Kelvin-Helmholtz-Zeitskala sind 30.000 Jahre, typischerweise. Und da haben wir dann eben auch Kohlenstoffbrennen, also CNO-Zyklus. Also CNO-Zyklus. Der hat natürlich eine viel höhere Temperaturabhängigkeit. Und wir haben dann hier eine horizontale Entwicklung, also horizontal. Horizontale Entwicklung im Hertzsprung-Russell-Diagramm. Das unterstreichen wir nochmal, braune Zwerge. Das ist hier ein neuer Abschnitt. So, entwickeln wir das schon. Und da ist der Kern nun wieder konvektiv. Und das ist ein Anzeichen für alle Sterne, größer als ungefähr 1,2 Sonnenmassen, die also mit dem 10O-Zyklus hauptsächlich arbeiten. Denn die Temperaturabhängigkeit jetzt vom 10O-Zyklus ist jetzt nicht wie T hoch 4 beim Proton-Proton-Brennen, sondern geht wie T hoch 20. Also das saust so richtig los. Und damit habe ich dann also einen relativ hohen Temperaturgradienten. Ja, je höher die Temperatur wird, desto schneller wird die Reaktion und die wird jetzt super schnell. Und das heißt, um die Energie wirklich rauszubekommen aus dem Kern, muss ich wieder Konvektion bemühen. Ich habe also einen konvektiven Kern. Anders als bei der Sonne, da habe ich keine Konvektion im Kern, aber Konvektion in der Hülle. So, und diese Zams-Masse oder Zams-Linie, die ich dann zum Schluss herausbekomme, das entspricht genau dieser Hauptreihe. Also ich habe dann hier so eine Zams-Linie, die kann ich dann hier einmalen. Dann machen wir das dann mal grün, da entsteht was, nämlich die Sterne. Hier stabiles Wasserstoffbrennen, irgendwo hier habe ich dann meine Zams-Linie. So, durch diese ganzen Studien und Beobachtungen kann ich natürlich jetzt auch eine Aussage machen, wie wahrscheinlich ist es, dass leichte Sterne und schwere Sterne entstehen. Also ich kann eine Verteilung nun machen, wie viele schwere Sterne entstehen, wie viele leichte Sterne entstehen. Und diese Verteilungsfunktion, die nennt man die Initial Mass Function. Function oder auch einfach IMF. Das ist also die Verteilung der Masse, Massenverteilung. Auf der Zams-Linie. Und zwar findet man heraus, dass es viel mehr leichte Sterne als schwere Sterne gibt. Mehr leichte als schwere Sterne. Und hauptsächlich werden so Massen produziert, die so ein bisschen unterhalb von einer Sonnenmasse sind, so ungefähr 0,8 Sonnenmassen. Das ist so der häufigste Stern, den wir in unserer Milchstraße vorfinden, ungefähr 0,8 Sonnenmassen. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Diagramm mache, wie viele Sterne habe ich jetzt pro Masse, also Anzahl der Sterne pro Massenintervall, dann kriege ich so eine Kurve heraus, so eine Art Glockenkurve. Also irgendwo geht es los bei 0,08 Sonnenmassen, habe dann Maximum ungefähr bei 0,8 und dann fällt es ab. Das ist jetzt doppellogarithmisch aufgetragen, also mache ich hier mal hin Logarithmus über den Logarithmus und dann ist dieses Verhalten geht ungefähr wie die Masse hoch minus, naja, ich würde sagen minus 2,4, aber der historische Wert ist minus 2,35. Der wurde von einem Herrn Salpeter schon in den 60er Jahren entwickelt. Nennt man also dann die Initial Mass Function. Wenn ich jetzt also galaktische Entwicklung studieren will, also ich will jetzt herausfinden, irgendwie entsteht eine Galaxie, und dann entstehen erstmal die Sterne und dann entwickelt sich so eine Galaxie. Das heißt, ich gucke mir jetzt nicht nur einen Stern an, wie der sich entwickelt, sondern eine ganze Masse von Sternen. Gucke mir an, wie entwickelt sich die Milchstraße. Kann ich das verstehen? Dann fange ich also an mit dieser Verteilung von Sternen und lasse die jetzt loslaufen. Dann werden natürlich die schweren Sterne ein paar, die werden sich schnell entwickeln. Die blauen Riesen, die werden zu roten Riesen, machen Supernova-Explosion, reichen das Medium an, kollabiert die Gasfolge wieder und neue leichte Sterne entstehen und schwere Sterne. Dann kommen irgendwann die leichten Sterne hinterher, die haben sich gebildet und machen dann auch eine Explosion oder, wie wir jetzt eben dann am Freitag feststellen werden, machen die eben eine ganz andere Entwicklung durch und werden eben zu weißen Zwergen und sogenannten planetarischen Nebeln. So. Jetzt noch ein bisschen was zur Klassifikation von Sternen. Das kann eigentlich relativ schnell gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das anschreiben soll. Ja, und zwar gibt es jetzt zu diesen anfänglichen Sternen, jungen Sternen, gibt es verschiedene Typen von Sternen, die man gefunden hat. Und meistens werden diese Typen von Sternen charakterisiert nach dem ersten Kandidaten, den man dafür gefunden hat, an diesem Spektraltyp. Und das geht dann meistens über das Sternbild und dann meistens in lateinischer Form mit einem Buchstaben davor. Und der Buchstabe, der steht immer dafür, wie hell der Stern ist. Also wenn ich irgendwie sage Alpha Centauri, dann ist es der hellste Stern eben im Sternbild Zentrau. Und dann geht das Alpha, Beta und so weiter, Gamma weiter nach unten. Und irgendwann kommt man dann über zum normalen Alphabet. Und dann, wenn man beim Buchstaben T landet und guckt ins Sternbild Stier, dann findet man eben den Stern T Tauris oder T Tauri. Und der hat besondere Eigenschaften. Und deswegen nennt man alle Sterne, die ähnliche Eigenschaften haben wie diesen Stern, den man zuerst gefunden hat, T-Tauri-Sterne. Und diese T-Tauri-Sterne sind also eine Klasse von Sternen. Benannt nach T-Tauri. Im Sternbild Stier. Ja, Taurus, der Stier. Und das ist, der hat schnelle, unregelmäßige Änderungen der Luminosität. Also L ändert sich innerhalb von Tagen. Innerhalb von Tagen. Und das ist für so einen Stern halt relativ schnell. Also wenn wir hier überlegen, wir reden hier von 30.000 Jahren oder 40 Millionen Jahren, bis sich so ein Stern bildet. Und so eine Lebenszeit von Sternen, bei unserem Stern von 13 Milliarden Jahren oder 10 Milliarden Jahren, dann ändert sich die Luminosität innerhalb von Tagen, ist schon sehr schnell. Und die Massen dieser Sterne liegen also im Bereich von 0,5 bis 2 Sonnenmassen typischerweise. Und die haben starke Emissionslinien. Aber auch verbotene Linien. Also verbotene Linien hat man ja gesehen, gibt es eben nur, wenn wir sehr, sehr dünnes Material haben, dass wir plötzlich dann Atome in Zuständen vorfinden, die eigentlich metastabil sind, die also im Labor durch Stöße sofort zerstört werden. Aber in diesen T-Tauri-Sternen findet man die. Und die haben ein interessantes Profil. Und zwar, wenn ich da jetzt die Intensität mir angucke über die Wellenlänge, dann habe ich also hier plötzlich, geht die erst runter und dann geht die hoch. Hier habe ich also die Emissionslinie. Aber ich habe hier eine Linie, die absorbiert wird, hier im Bereich der Absorption aufweist. Absorption. Und diese Absorption ist verschoben gegenüber dieser Linie. Und zwar ist die jetzt zu kleinen Wellenlängen verschoben. Zu kleinen Wellenlängen heißt höhere Energie. Das heißt, das ist blau verschoben. Und blau verschoben heißt, wenn ich an die Dopplerverschiebung denke, da kommt Materie auf mich zu. Und die Interpretation ist, dass das ein junger Stern ist. Also blau verschobene Absorption. Durch expandierende Hülle. Das heißt, es sind Sterne, junge Sterne, die also noch Hüllen außenrum haben, die aber dann vom Stern nach außen gedrückt werden. Und wenn ich dann eben jetzt diesen Stern mir angucke, und der hat halt diese Hülle hier außenrum, dann sehe ich von hier die Emissionslinien der Linie. Ja? Und dann sehe ich aber hier, wenn ich jetzt hier den Stern angucke, also irgendwie kommt Material jetzt hier auf diese Hülle drauf. dann wird die absorbiert, diese Linie, die ich da sehe. Also hier geht es durch. Und hier wird es dann eben blau verschoben und ist dann eben entsprechend bei einer kleineren Wellenlänge. Also das fängt dann an, hier stärker zu wackeln dann so. Das ist die Interpretation. Also hier ist die Hülle. Ja, Hülle. Und hier ist die blau verschobene Linie. Und dieses Profil nennt man auch wieder nach einem Stern ein P-Cygni-Profil. P-Cygni-Profil. So. Es gibt auch andere Sterne, die haben eine rot verschobene Absorption, die heißen dann FU-Orionis-Sterne, nur der Vollständigkeit halber. Und Scheiben, die man um Sterne aus Gas und Staub sieht, das sind protoplanetare Scheiben, die nennt man jetzt neuerdings Proplyden. Also da, wo Planeten entstehen, sind sogenannte Proplyden. So, sind dazu noch Fragen zur Sternentstehung? Dann würde ich das Thema abschließen und wir fangen das nächste Mal dann, also jetzt am Freitag schon an mit Sternentwicklung und gucken uns da eben an, wie sich Sterne auf der Hauptreihe dann weiterentwickeln. Jetzt, wo sie entstanden sind, auf der Hauptreihe sind, geht es ja dann irgendwie weiter. Ja? Und wie das weitergeht, dann am Freitag.